Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Margret Heckel, früher Politikchefin bei der Welt, heute ganz frei. Guten Tag, Frau Heckel.
Einen schönen guten Tag.
Ja, Sie sind zugeschaltet. Ich nehme an, Sie haben einen schönen Ausblick da, wo Sie im Moment sitzen. Sie sitzen in Berlin, oder?
Ich sitze in Potsdam, aber nicht weit weg von Berlin. Und in der Tat, allerdings, wir haben ein bisschen graues Wetter, so richtig schön ist nicht draußen.
Na gut, Sie haben ein Dach über dem Kopf im Moment.
Genau.
Insofern, genau. Sie haben ja, ich habe das nochmal so gelesen bei der Vorbereitung auf diese Sendung 2009, das Buch über die Kanzlerin geschrieben. So regiert die Kanzlerin, hieß das. Jetzt haben wir 2021, also sind doch einige Jahre vergangen. Regiert sie immer noch wie damals?
Also ich finde schon, und ich bin eigentlich selber ein bisschen überrascht, wie konstant und eigentlich auch konsequent sie regiert. Aber wir werden da ja wahrscheinlich im Laufe der Sendung noch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir auch über das Impfen reden und darüber, wie die Corona-Pandemie momentan hier in Deutschland abläuft. Aber ich glaube, dass sie sich sehr stark, also dass sie sich sehr wenig verändert hat, dass sie einfach doch sich sehr stark treu geblieben ist.
Na gut, wie Sie sagen, wir werden in dieser Sendung, in dieser Mittagsstunde drüber sprechen. Gleich unser erstes Thema, hier auch eine Schlagzeile der Bild. So bremste Merkel den Ankauf von Impfstoff aus. War das so? Wir sprechen gleich drüber. Ja, wie ist die Lage in Sachen Pandemie? Morgen soll es wieder ein Bund-Länder-Treffen geben und wahrscheinlich wird der Lockdown verlängert, vielleicht um 2, vielleicht auch um 3 Wochen, wer weiß. Morgen werden wir es wissen. Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil von der SPD ist zum Beispiel dafür, dass der Lockdown verlängert wird.
Zum einen ist es ganz sicher so, die Zahlen sind zu hoch. Zum zweiten sind sie derzeit nicht zuverlässig infolge der Feiertage. Und zum dritten haben wir sie zum Teil noch gar nicht wegen Silvester. Und deswegen spricht viel dafür, dass der Lockdown verlängert werden muss. Wie lange? Das muss man sehen.
Das muss man sehen. Die Zahlen scheinen weit heruntergegangen zu sein. Rund 9.800 Neuinfektionen war der Stand um Mitternacht. Frau Heckel, insofern trotz dieses Rückgangs muss der Lockdown verlängert werden, weil das noch nicht reicht.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir bis Ende Januar wahrscheinlich in fast allen Bundesländern weiter Lockdown haben. Es gibt ja ein paar wie Mecklenburg-Vorpommern, wo die Lage ein bisschen entspannter ist. Aber in vielen ist es so noch relativ hoch. Und ehrlich gesagt, das spricht ja auch sehr dafür, jetzt nochmal die Zahlen richtig runterzudrücken und dann früher als momentan absehbar dann doch zum normalen Leben zurückzukehren, als immer wieder neue Lockdowns, neue Wellen zu haben.
Wir zählen natürlich alle auf die Impfung, auf die Impfstrategie, aber da gibt es ordentlich Kritik jetzt an der Kanzlerin. Ich raschel mal hier ordentlich mit der Bild-Zeitung. Die hat die dicke Überschrift auf Seite 2. So bremste Merkel den Ankauf von Impfstoff aus, und auf der Seite 1 Merkels Rolle beim Impfstoff-Desaster. Da gibt es diesen Vorwurf laut Bild, dass Frau Merkel verhindert habe, dass Deutschland, Italien, Frankreich und die Niederlande gemeinsam Impfstoff kaufen in einer Impfstoffallianz, die der Gesundheitsminister offensichtlich im Frühjahr hatte schmieden wollen. Merkel aber wollte, so schreibt Bild, dass das Mandat für diese Sache bei der EU liegt. Mal angenommen, das war so im Frühjahr. Ist es verständlich aus Ihrer Sicht?
Das ist relativ plausibel, wenn man weiß, wie Angela Merkel handelt und auch wie wichtig ihr eben ist, dass die EU hier gemeinsam handelt. Es gab ja schon damals die Vorwürfe, dass Deutschland in Sachen Maskenkauf vorgeprescht ist, anderen Ländern, die nicht so viel Geld haben, die Masken weggekauft hat. Ich nehme mal an, dass sie da auch viel Kritik intern zu hören bekommen hat, dass andere Staatschefs oder Regierungschefs sie angerufen haben. Und dann in der Vorbereitung damals auf die deutsche Ratspräsidentschaft, die wir ja im zweiten Halbjahr hatten, nochmal sowas zu machen, und zwar jetzt dann noch mit dem Impfstoff, also mindestens ebenso, wenn nicht wichtiger, das hätte schon die EU sehr stark zum Zerreißen gebracht. Wir haben ja ohnehin ein sehr kritisches Verhältnis innerhalb der EU. Und viele sagen ja, dass Angela Merkel auch während der Ratspräsidentschaft, während ihrer gesamten Amtszeit immer wieder versucht hat, die EU zusammenzuhalten. Und insofern ist diese Geschichte ziemlich plausibel.
Das heißt, Sie denken, es hätte dann tatsächlich der Vorwurf laut werden können, dass Deutschland einem Impfnationalismus frönt?
Ja, und das wäre ein wirklich verheerender Vorwurf gewesen. Und er wäre ehrlich gesagt auch verheerend für alle, die Angela Merkel oder für den Bundeskanzler, wahrscheinlich ist ja ein Bundeskanzler, der Angela Merkel nachfolgen, ein Mann, der Angela Merkel als Bundeskanzler nachfolgen wird. Denn dieser Vorwurf des Impfnationalismus, der wäre einfach über Jahre hängen geblieben an den Deutschen. Und insofern war es wahrscheinlich sehr klug, dem vorzubauen. Mhm. Auch wenn es jetzt bedeutet, dass wir vielleicht ein paar Wochen lang noch nicht genügend Impfstoff haben, aber das wird sich sicherlich bald ändern.
Das wird sich bald ändern, sagen Sie, aber in der Tat ist die Kritik ja im Moment sehr laut. Es wird sozusagen gesagt, ja, das funktioniert nicht richtig in Deutschland, in Israel, in den USA wird viel schneller, viel besser geimpft. Die EU hat ja aus Sicht vieler einen Fehler dann später gemacht. Das hat der Spiegel im Dezember berichtet, dass die EU sowohl von BioNTech, Pfizer als auch von Moderna mehr Impfstoff hätte kaufen können, das aber nicht tat, weil, so sagt es die EU, man ein breites Portfolio verschiedener Anbieter mit unterschiedlichen Technologien haben hätte wollen und weil man ja nicht wusste, welches dann am Ende das Vakzin wird, was am besten wirkt und was direkt die Zulassung bekommt. Aber ist da ein Fehler passiert, dass sich einfach nicht genug Dosen gekauft wurden von BioNTech, Pfizer?
Es wurden tatsächlich nicht genug gekauft, aber ob das ein Fehler war, lässt sich hinterher sehr schwer eigentlich sagen, denn es hätte genauso gut ein anderes Vakzin das Rennen machen können. Hinzu kommt, dass der BioNTech-Impfstoff ja auch deutlich teurer war, fast 10-mal so teuer wie AstraZeneca, von dem sehr viel bestellt wurde und der inzwischen ja auch in Großbritannien seit heute verimpft wird, also dementsprechend bestimmt in 1-2 Wochen auch in der EU zur Verfügung stehen wird. Es kommt der dritte Impfstoff Moderna. Das heißt, wir werden in wenigen Tagen 3 Impfstoffe statt einem zur Verfügung haben und dann wird sich die Lage sicher entspannen.
Mhm. Aber wir hören mal Frauke Zipp, die ist Neurologin an der Leopoldina und sie sagt das Folgende.
Von jedem der schon im Sommer erfolgversprechenden Impfstoffe eine für 60% der Bevölkerung ausreichende Menge zu bestellen, nicht die Bestellung zu streuen, wäre die einzig richtige Strategie gewesen.
So sagt sie das. Was sagen Sie dazu?
Ja, man kann natürlich dieser Meinung sein, aber Frau Zipp ist Wissenschaftlerin, nicht Politikerin. Das heißt, diese ganzen Fragen hält die EU zusammen, was ja ehrlich gesagt in 5 Jahren, in 10 Jahren sehr wichtig sein wird, heute wichtig ist. Das interessiert sie natürlich nicht zu Recht, muss sie ja gar nicht interessieren. Politiker hingegen muss das sehr wohl interessieren. Insofern finde ich es auch verteidigbar, wie die Politiker hier in Deutschland gehandelt haben, beziehungsweise wie die Bundeskanzlerin gehandelt hat.
Wenn wir jetzt reden, also zwischen Deutschland und der EU, verlieren wir ein bisschen den globalen Süden aus dem Blick. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur eine Diskussion, die wir hier in der EU führen, sondern es ist eine weltweite Pandemie, die wir haben. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja im November im Tagesspiegel vorgeschlagen, dass er sagt, wir dürfen nicht zuerst in einigen wenigen Ländern alle Menschen impfen, sondern es müssten in allen Ländern einige Menschen geimpft werden. Und die EU solle doch einen Teil der Impfdosen, die sie sich gesichert hat, an ärmere Länder abgeben. Ich glaube, da ist noch was zu tun, oder?
In der Tat. Jetzt war ja nun glücklicherweise in Afrika ist ja das Desaster nicht eingetreten, von dem viele ausgegangen sind, dass es dort ganz verheerende Corona-Folgen haben wird. Insofern sieht es momentan ja eher aus, wie wenn eben der Norden stärker betroffen ist, auch weil der Süden, gerade Afrika, ja eine viel jüngere Bevölkerung hat als Europa zum Beispiel. Also sicherlich muss man dem Süden helfen, keine Frage. Aber wenn es stimmt, was die Wissenschaftler uns sagen, dass wir Herdenimmunität brauchen, dann ist natürlich unsinnig, ein paar Leute in jedem Land zu impfen, sondern dann brauchen wir wirklich in jeder betroffenen Region, dass viele geimpft werden. Die Wissenschaftler sagen ja 60-70%.
Wir sind ja zum Glück, was die Zahlen der Neuinfektionen betrifft, weit weg von den Rekordwerten der vergangenen Wochen. Aber der Lockdown wird wahrscheinlich ein Weilchen noch unser Leben bestimmen. Morgen soll es in einem Bund-Länder-Treffen darum gehen. Das wird da besprochen werden. Wir sprechen jetzt hier über die Impfstrategie. Eben ging es um die Frage, wie gut es war, diese Strategie europäisch zu denken. Margaret Heckel ist mein Gast, die Journalistin. Und jetzt wollen wir noch mal innerhalb Deutschlands gucken, wie es da läuft. Die Länder haben ja durchaus unterschiedliche Strategien beim Impfen. Uns zugeschaltet jetzt meine Kollegin Bussa Thiam. Frau Thiam, in Thüringen und in Sachsen, da wurden wesentlich weniger Menschen geimpft als in anderen Bundesländern, oder? Wie viele waren das?
Ja, also ausgerechnet in den Corona-Hotspots, da wird getrödelt, kann man sagen. In Sachsen wurden bislang 2.653 Menschen mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft. Das ist überschaubar. Es gibt 68.250 Impfdosen. In Thüringen, da ließen sich sogar nur 810 Menschen impfen. Das ist allerdings, muss man dazu sagen, der Stand vom 1.1. Dazwischen lag jetzt das Wochenende. 39.000 Impfdosen sind vorhanden. Damit wurden bisher gut 2% verbraucht. Zum Vergleich, bis zum Donnerstagvormittag wurden in Sachsen-Anhalt, das etwa gleich so viele Einwohner hat wie Thüringen, rund 10.100 Dosen des Impfstoffs verabreicht.
Frau Heckel, das finde ich sehr bemerkenswert, oder? Weil eben, wie Frau Thiam ja gerade gesagt hat, die beiden Länder Corona-Hotspots sind. Wie kann man sich das erklären?
Naja, Trödelei. Die Kollegin hat es ja schon gesagt. Oder eben eine schlechte Organisation oder beides, was noch schlimmer wäre. Aber wir sind jetzt an einem ganz wichtigen Punkt angekommen und es zeigt eben auch, dass vielleicht doch genügend Impfstoff da ist, sondern und dass die Länder einfach unterschiedliche und teilweise eben nicht gute Strategien haben, sodass eigentlich die Kritik an die Länderministerpräsidenten oder die Ländergesundheitsminister gehen sollte.
Wie sieht es denn in den anderen Bundesländern aus, Frau Thiam?
Ja, also mehrere Bundesländer haben eine verzögerte und vor allem auch unzureichende Versorgung des Impfstoffs kritisiert. Brandenburg zum Beispiel startet heute mit der Vergabe der Impftermine. Konkret heißt das, telefonisch werden da Termine zur Impfung vergeben. Und nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg nehmen da rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Anrufe entgegen. Pro Woche könnten so rund 40.000 Anrufe bedient werden. Nach Berlin habe ich auch mal geguckt. Da gab es ja auch ein paar Tage Probleme. Da ruckelt es, wie Spahn das auch immer so gerne beschreibt. Aber auch hier sollen ab heute wieder Menschen in der Arena-Halle in Treptow gegen das Coronavirus geimpft werden. 6 Impfzentren hat die Hauptstadt. Also es lässt sich auf jeden Fall zusammenfassen. Es geht vielen zu langsam. Andere Länder kommen allerdings auch schneller voran. Bayerns Gesundheitsministerin hält zum Beispiel den Corona-Impfstart im Freistaat Bayern für gelungen. In Bayern wird seit dem 27.12. geimpft und da wurden jetzt schon 61.420 Menschen gegen das Virus geimpft.
Frau Heckel, sollte man dann sagen, naja gut, im Großen und Ganzen, es läuft an. Es ist eben auch eine Praxis, die man sich erstmal aneignen muss. Man hat ja noch nicht so viele Menschen auf einmal in einem schnellen Verfahren geimpft, oder? Oder muss man sagen, nee, so geht's eigentlich nicht?
Nö, in der Tat. Ich denke, es läuft an, aber trotzdem muss man alles unternehmen, dass es schneller geht. Und wir haben ja viele Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, wie lange diese ganzen Impfzentren da jeweils geöffnet sind. Vielleicht kann man die Öffnungszeiten verlängern, man kann mehr Leute an die Telefone setzen. Also da gibt es schon viele Strategien, die man anwenden kann, dass wir diese Zahlen jetzt ganz schnell hochbekommen.
Kritisiert wurde ja auch, dass teilweise die Menschen aus den Pflegeheimen, die nicht mobil sind, nicht in die Impfzentren kamen. Also scheint schon hier und da ja tatsächlich geruckelt zu haben. Frau Thiam, es wird ja auch das Thema Impfpriorisierung kritisiert. Inwiefern?
Ja, der Patientenschützer Briesch, der sagt, Spahn hätte bei der Impfpriorisierung versagt. Es war sein Fehler konkret in der ersten Phase 1. Da geht es ja um die Risikogruppen, Menschen über 80, Menschen in Pflegeeinrichtungen und natürlich Pflegerinnen und Pfleger. Jedenfalls war es da nicht gut, die 8 Millionen Menschen auf eine Stufe zu stellen, denn der größte Teil lebt einfach zu Hause. Und man muss dazu sagen, die Vergabe des Impftermins wird ja landesweit über ein Callcenter geregelt. Und da habe ich auch einfach mal versucht anzurufen. Das hat geklappt, einmal allerdings nur, denn danach war einfach durchgehend besetzt. Also man spürt schon, dass es da immer noch einen kleinen Verzug oder auch eine Überforderung gibt. Und Bundesgesundheitsminister Spahn hat auch zugegeben, dass es ja immer noch ein bisschen ruckelt bei der Impfkampagne und hat uns Menschen gebeten, Geduld zu haben.
Na gut, Frau Heckel, dann üben wir uns jetzt erstmal in Geduld.
Naja, ehrlich gesagt nicht, müssen wir doch nicht. Also gerade das mit dem Telefon, das finde ich enorm nervend, wenn also gerade ältere Menschen den ganzen Tag am Telefon sitzen und diese Nummern wählen, dass die verärgert werden, ist doch keine Frage. Ich meine, was hindert uns da, kurzzeitig 5.000, 6.000 zusätzliche Telefonschaltplätze zu schaffen? Also wir sind eine Industrienation, das werden wir doch wohl hinbekommen. Callcenter gibt es jede Menge in Deutschland,
ja,
oder?
Ja, mal sehen, wie wir das hinbekommen. Wir werden das die Woche über weiter natürlich beobachten. Vielen Dank an Busatia.
Vielen Dank.
Und danke an Margret Heckel bis hierher. Die Ferien, die sind eigentlich vorbei. In Berlin zum Beispiel hätten die Kinder heute wieder in die Schule gehen sollen, nach den Weihnachtsferien. Aber natürlich wird der Lockdown fortgesetzt und es gibt erstmal keinen Präsenzunterricht. Wir sprechen über die Themen des Tages. Die Journalistin Margret Heckel, mein Gast. Und gerade läuft eine Schaltkonferenz der Kultusminister der Länder, die eben darüber beraten wollen, wie es weitergehen kann für die Schulen. Es gibt ja keine bundeseinheitlichen Festlegungen. Frau Heckel, was denken Sie? Sollte man vielleicht noch 2 Wochen, vielleicht noch 3 Wochen die Schulen wirklich zuhalten? Oder sollte man so schnell wie möglich wieder zu einem Präsenzunterricht kommen? Vielleicht dann ja so halb und halb. Also die einen in der Schule, die anderen zu Hause, aber eben betreut. Was denken Sie?
Also es sieht ja alles danach aus, wie wenn wir tatsächlich noch weiter die Schulen zuhalten müssen, weil einfach doch auch Gefahr für alle davon ausgeht, von den Kindern, aber natürlich auch Gefahren für die Lehrer. Aber ehrlich gesagt, wir hatten so lange Zeit, dass wir ordentlichen Digitalunterricht einrichten. Das scheint immer noch nicht passiert zu sein. Das ist eigentlich vollkommen unverständlich.
Das sagen ja tatsächlich viele. Und ich weiß nicht ganz genau, wo da der schwarze Peter liegt. Haben sozusagen die Schulen, die Schulleiter die schwarzen Peter oder liegt das doch bei den Ländern?
Also die Schulleiter sind ja teilweise in enormem Einsatz und schaffen es sogar, ihre Schulen umzugestalten. Aber verantwortlich sind selbstverständlich die Kultusminister der jeweiligen Bundesländer. Denn die Bundesländer haben nun wirklich jahrelang immer wieder dafür gestritten, die Hoheit über Bildung zu haben gegenüber dem Bund. Und sie wollten unbedingt dieses Privileg, dieses Recht der Bildungshoheit und jetzt üben sie es so miserabel aus. Das ist eine echte Schande für den Föderalismus in Deutschland. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum die Eltern nicht in ihre jeweiligen Landeshauptstädte vors Kultusministerium ziehen und hier massiv demonstrieren gegen diese einfach unfähige Ministerialbürokratie in dem jeweiligen Bundesland.
Also es scheint ja Schulen zu geben, in denen es ganz gut klappt. Also zum Beispiel in Berlin, der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, der hat heute gesagt, naja, es wäre schon möglich tatsächlich, die Schulen wieder aufzumachen und dann die Klassen zu teilen. Die eine Hälfte macht schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, die andere macht Präsenzunterricht und das wäre möglich. Also es scheint sozusagen eine Sache des Willens zu sein.
Naja, schon, aber warum müssen hier die praktisch am untersten Ende dieser sozusagen Befehlskette eigentlich sind, warum müssen die sich hier strecken? Das ist toll, wenn sie das machen, aber da muss doch von oben die Führung ausgehen. Und oben ist der Kultusminister oder die Kultusministerin, beziehungsweise der zuständige Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin. Und die müssen doch schauen, dass ihre Schüler und Schülerinnen das bestmögliche Lernumfeld haben. Das hier ist die Verantwortung. Wunderbar, wenn Rektoren und Rektorinnen so engagiert sind, Lehrer und Lehrerinnen so engagiert sind. Das ist ganz toll, aber hier muss oben gekehrt werden. Und da ist wirklich viel schiefgegangen oder geht noch schief.
Geht noch schief. Also der Schulleitungsverband in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, der kritisiert auch sehr das Ministerium in Nordrhein-Westfalen. Und zwar aber vor allem weil gesagt wird, es muss im Ministerium entschieden werden, wie es jetzt genau läuft. Wir brauchen sozusagen eine Art von Planungssicherheit, je nach Inzidenzzahlen. Und dann hat sich das Ministerium natürlich sofort gewehrt und gesagt, naja, das Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen hat schon zu Beginn des Schuljahres eine Verordnung zum Distanzunterricht erlassen. Und da würden sozusagen die Schulleitungen offensichtlich diese Verordnungen nicht kennen. Die Schulen hätten keine Ahnung über die derzeit geltenden Verordnungen, verlautet es aus dem Ministerium. Also da scheint es wirklich so einen Dissens, einen Streit zwischen den Schulen, den Schulleitern, dem Schulleitungsverband und dem Ministerium zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen zu geben.
Naja, da können sich die Schüler echt was von kaufen, wenn hier die Leute mit Fingern aufeinander zeigen. Das ist doch Unsinn. Es muss darum gehen, für die Schüler und Schülerinnen, die lernen wollen, und für die Lehrer, die sie unterrichten, ein gutes Umfeld zu schaffen. Und ehrlich gesagt, es geht auch nicht darum, Verordnungen zu erlassen. Papier ist geduldig, man muss handeln. Aber das scheint in den Ministerien kaum vorzukommen. Ich bin gar nicht sicher, ob da überhaupt gearbeitet wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Folgen sieht man nicht. Also die Schulen scheinen sehr stark allein gelassen zu werden. Und nochmal, wenn dann einzelne Lehrerkolleginnen engagiert handeln oder viele sogar, dann umso besser. Aber hier ist eindeutig die Verantwortung an der Spitze der Ministerien und an der Spitze der Ministerpräsidentenkanzleien zu suchen.
Also wir werden sehen, was jetzt beschlossen wird. Heute, wie gesagt, beraten die Kultusminister der Länder, ob die Schulen also nach dem 10. Januar weiter geschlossen bleiben. Und morgen gibt es dann das Bund-Länder-Treffen mit der Kanzlerin auch. Da wird dieses Thema Schule sicher auch nochmal Thema sein. Frau Heckel, wie sind Sie denn reingekommen ins neue Jahr? Haben Sie trotz allem ein bisschen getanzt?
Ja, ich war so froh, dass das alte Jahr endlich rum war, 2020, dass ich mich Corona-konform auf den Balkon begeben habe und dort richtig angestoßen habe.
Sehr schön, sehr schön. Ja, das neue Jahr, glaube ich, wird von vielen ganz freudig begrüßt. Kann ja sozusagen nur besser werden, sagen viele. Wir hier in Deutschlandfunk Kultur begrüßen es auch mit einem neuen Thema für unsere Denkfabrik. Die Deutschlandradio Denkfabrik 2021 hat zum Thema auf der Suche nach dem Wir. Dafür haben Sie sich entschieden, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und es geht ja darum, wie geht es uns? In welchem Zustand sind wir denn als Gemeinschaft, als Gesellschaft? Es ist eine Suche und der Intendant des Deutschlandradios, Stefan Raue, der die Denkfabrik auch erfunden hat, der sagt, er sieht schon so etwas wie einen Paradigmenwechsel.
Jahrzehnte haben wir uns sehr stark darauf fokussiert, konzentriert darauf, uns selbst zu entfalten, unsere eigenen Freiheiten zu entwickeln, Gefühl für diese Freiheiten zu bekommen, in alle Welt zu reisen, sich für viele Dinge zu interessieren, auch mal einen Job zu wechseln. Also unser Leben lebte sehr oder bestand sehr stark daraus, sich selbst zu finden, seine eigene Persönlichkeit zu finden. Und wir haben alle so ein bisschen das Gefühl, da muss doch noch ein bisschen was mehr kommen. Was verbindet uns eigentlich mit diesen vielen Einzellern, die neben uns existieren? Und auf welcher Basis kommen wir eigentlich miteinander ins Gespräch?
So, also Stefan Raue, der Intendant des Deutschlandradios. Frau Heckel, sehen Sie das auch so, dass wir jetzt vielleicht auch durch die Pandemie mehr fragen, was verbindet uns eigentlich?
Also ich würde mir sehr wünschen, das wäre eine wirklich willkommene Entwicklung dieser schrecklichen Pandemie, wenn wir dazu zum größeren Wir finden würden. Denn wir sehen jetzt eben schon auch dadurch, dass wir so vereinzelt sein müssen, was uns fehlt, wie stark wir es genießen, mit anderen zusammen zu sein, zu reden, zu diskutieren, einfach sich zu treffen, gemeinsam zu essen. Spazieren zu gehen ist ja das Einzige, was wir momentan tun können, weil wir dann draußen sind. Aber ich finde schon, das wäre eine sehr schöne Entwicklung. Ich würde es mir wünschen.
Das heißt also, man muss erstmal wirklich einen Mangel erleben, wirklich am eigenen Leib im wahrsten Sinne des Wortes erleben, was es bedeutet, wenn man sich nicht mehr umarmen kann zum Beispiel, dass man merkt, was man daran hat.
In der Tat, das ist ja mit vielen Dingen so, dass es eigentlich uns erst klar wird, wenn wir es nicht mehr haben, was wir da verlieren könnten oder welche Verluste uns drohen. Und wenn uns das klar wird, dann wären wir schon einen richtigen Schritt weiter, weil natürlich ist es wichtig, sich selber zu definieren, sich selber zu finden, all diese Dinge. Aber wir wissen eben auch jetzt viel stärker vielleicht, als wir es vorher wussten oder unbewusst war es uns sicherlich auch immer klar, wie stark wir andere brauchen, um zu leben, um zu glücklich zu sein, um zufrieden zu sein.
Und wir werden natürlich auch ausloten in dieser Denkfabrik, wie viel Differenz halten wir denn aus? Wer baut auch die Brücken für den Diskurs, für den Zusammenhalt? Auch hier in der Mittagssendung werden wir uns ein paar Fragen stellen zu diesem Themenkomplex, unter anderem, wer ist eigentlich unser liebster Feind? Denn oft inspirieren uns ja die am meisten, mit denen wir gar nicht übereinstimmen, oder Frau Heckel?
Naja, sie schaffen auf jeden Fall Reibung, also weil wir eben dann konfrontiert sind mit Meinungen, die unseren so unglaublich entgegenstehen. Und insofern, das ist schon interessant, sich dem zu stellen. Und wir sehen ja jetzt in der Gesellschaft in den letzten paar Jahren, dass viele ja gar nicht mehr willens waren, sich dieser Kontroverse zu stellen, weil sie einfach nur sich gegenseitig angebrüllt haben, statt miteinander zu reden. Und das Miteinander zu reden, auch zu streiten, führt doch immer dazu, zu besseren Lösungen zu kommen. Und wenn uns das wieder stärker bewusst wird, auch das ist ein Fortschritt.
Wenn man sich am Ende dann einigen kann. Also wenn man natürlich unversöhnlich auseinandergeht, dann war das nicht.
Naja, die Briten haben da ja einen wunderbaren Spruch, we agree to disagree, also wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen können. Auch das ist ein echter Fortschritt, weil es bedeutet, dass wir den anderen angehört haben, dass wir ernsthaft diskutiert haben. Und wenn dann doch jeder bei seiner Meinung bleibt, ist es vollkommen in Ordnung, weil das Miteinanderreden das Wichtige ist und auch das Wertschätzen der anderen Meinung, das Hören der anderen Meinung. Ich finde nicht, dass wir unbedingt am Ende dieses Prozesses zu einer Meinung kommen müssen. We agree to disagree ist ein absolut legitimer Satz und den sollten wir da mitdenken.
Das Urteil über die Auslieferung von Whistleblower Julian Assange ist heute in London gefallen und es ist so, dass er nicht an die USA ausgeliefert wird. Mein Gast ist Margarete Heckel, die Journalistin, früher bei der Welt, Politikchefin und jetzt auch zugeschaltet aus London, unsere Korrespondentin Christine Heuer. Frau Heuer, das ist überraschend, oder? Man hatte erwartet, dass die Auslieferung doch stattfinden wird, oder?
Ja, damit hatte man ganz sicher gerechnet. Die Richterin Vanessa Baritzer gilt als jemand, der Auslieferungsanträge der USA eher positiv bescheidet. Sie hat das heute nicht getan. Allerdings hat sie das in der Sache nicht mit den juristischen Vorwürfen gegen Julian Assange begründet, sondern ausschließlich mit seinem instabilen seelischen Zustand, mit seiner Suizidgefährdung. Wenn er ausgeliefert würde an die USA, dann würde das sein Leben gefährden, hat die Richterin gesagt. Sie sei nämlich sicher, dass Assange in einem US-Gefängnis Wege finden werde, sich das Leben zu nehmen. Deshalb also keine Auslieferung an die USA, aber das ist keine Entscheidung in der Sache.
Mhm. Ja, das heißt also, es geht hier nicht etwa um Pressefreiheit oder den Journalismus.
Genau, darum geht es nicht. Im Gegenteil, die Richterin hat alle möglichen Argumente der Anwälte von Assange heute nicht gelten lassen. Sie hat ausführlich zum Beispiel begründet, Assange habe in den USA durchaus einen fairen Prozess zu erwarten. Sie hat gesagt, auch die US-Gerichte halten sich an verfassungsgemäße und Prozessregeln. Assange habe dort jede Möglichkeit, sich in allen Anklagepunkten zu verteidigen. Es werde ihm dort nicht das Recht auf freie Rede gewährt. Und so weiter und so fort.
Mhm. Frau Heckel, wenn Sie jetzt auf dieses Urteil blicken, dass er also nicht ausgeliefert wird, was sagen Sie?
Naja, es wird jetzt natürlich unglaublich spannend zu sein, wie die neue US-Regierung unter Präsident Biden reagiert, weil die sind ja dann diejenigen, die Rechtsmittel einlegen müssen. Und das wird ja wahrscheinlich auch geschehen. Aber die Regierung Biden hat natürlich jetzt nicht so viel mit den Enthüllungen von Assange zu tun wie frühere Regierungen. Ich meine, Biden war damals Vizepräsident und Obama, aber eigentlich war es ja damals Außenministerin Hillary Clinton, die diese Scherben aufkehren musste, die Assange damals 2010 mit seinen Enthüllungen für die Amerikaner, für die amerikanische Außenpolitik ausgelöst hat. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was da passieren wird. Sicherlich hat die US-Regierung die neue zuerst andere Dinge zu tun, aber in ein paar Wochen, Monaten werden wir dann da sicherlich Reaktionen haben.
Also Assange sitzt
ja. Ich gehe übrigens, wenn darf ich dazu was sagen? Weil es gibt ja auch die andere Möglichkeit, dass Joe Biden da durchaus sehr hart durchgreift. Er hat innenpolitische Gründe, das zu tun, weil sich das in den USA gut verkaufen lässt. Und Barack Obama, der Präsident, für den er gearbeitet hat, war eben der am entschiedensten bisher Whistleblower in den USA oder aus den USA heraus verfolgt hat.
Also es wird ihm eben vorgeworfen, Spionage und Geheimnisverrat. Und er hatte eben die geheimen militärischen und diplomatischen Dokumente auf WikiLeaks veröffentlicht 2010. Der Rechtsweg ist also noch nicht ausgeschöpft, Frau Heuer. Was erwarten Sie denn, was als nächstes passiert?
Ja, also ich erwarte schon, dass die USA Rechtsmittel einlegen und dass die Geschichte dann einfach weitergehen wird.
Mhm. Ja, ich meine, Frau Heckel, was, wenn Sie den ganzen Prozess betrachten, dafür, wofür Assange eben steht, dass er sagt, das, was ich geleakt habe, das musste die Öffentlichkeit also wissen. Es ging also wirklich darum, zu informieren. Hat dieser ganze Prozess Relevanz auch für Sie als Journalistin?
Also er hat für den ganzen Journalismus natürlich Relevanz, weil er hat schon eine ganze Reihe von sehr wichtigen Diskussionen ausgelöst. Und wir haben ja schon auch in den letzten 10 Jahren gesehen, dass es durchaus Fehlverhalten von Regierungen gab, das viele Menschen das Leben gekostet hat. Und es gibt ja auch Regierungschefs von Ländern wie Pakistan oder Afghanistan, die nur durch die WikiLeaks Veröffentlichungen überhaupt Mittel hatten, mit den USA darüber zu streiten, was in ihren Ländern passiert ist, was die USA in ihren Ländern ausgelöst hat. Und insofern ist es sehr zwiespältig, weil die Person Assange ja eine sehr komplizierte, schwierige Persönlichkeit ist. Wir erinnern uns diese Vorwürfe der Vergewaltigung, die aus Schweden kamen. Und es ist sehr schwer zu beurteilen, was diesen Menschen antreibt. Aber Journalismus bedeutet das Aufdecken von Missständen. Und da sind auch die Vereinigten Staaten und ihre Regierungspolitik, ihre Außenpolitik, ihre Verteidigungspolitik nicht ausgenommen. Und insofern geht es hier schon auch um größere Fragen der Meinungsfreiheit und auch dessen, was Journalisten recherchieren können, müssen und auch sollen.
Margret Heckel sagt das, früher Politikchefin bei der Welt, heute freie Journalistin. Und danke auch an Christine Heuer nach London. Margret Heckel war zu Gast, ist zu Gast in dieser Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur. Und Sie sind immer jemand, der die guten Nachrichten sucht, so als Journalistin. Und ich glaube, Sie haben noch eine gefunden für diese pandemischen Zeiten, oder?
Ja, ich habe noch eine gefunden. Wir hatten 2020, wurde heute berichtet, erstmals mehr Strom aus Windkraft statt aus Kohle. Das ist zwar eine Folge der Corona-Pandemie und dass die Industrie weniger produziert hat, aber das sollte uns anspornen, dass wir das auch 2021 und in allen Folgejahren haben werden. Mehr Windkraft, weniger Kohle, die Klimawandel. Das ist doch auch schön für die Zukunft.
Ich danke Ihnen für diese Gedanken und dafür, dass Sie die ganze Stunde für uns Zeit hatten.
Sehr gerne.